Situation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer.
Hallo und herzlich willkommen zur 190. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Dienstag, den 6. Mai 2025. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Wahlwiederholungen und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wie die aussieht, dazu muss ich wenig sagen. Die Nachrichten überschlagen sich ja heute auch in Deutschland. Darauf kommen wir heute auch zu sprechen. Die Gesamtsituation muss bewältigt werden. Das tue ich zum Glück nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wena. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, lieber Christopher, du Publizist, du.
Wir reden ja nicht mehr darüber, wie es uns geht. Deswegen direkt, was machen wir ja eigentlich bei Lauer und Wena, lieber Ulrich?
Ja, Bewältigung der Gesamtsituation ist unsere Aufgabe, unser Ziel, das wir erreichen durch faktenbasiertes Aufregen. Faktenbasiertes Aufregen, der Gegenentwurf zum nicht faktenbasierten Direktaufregen, das schlechte Ergebnisse an der Wahlurne zumal Zeit tickt.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, nicht, dass ich es jetzt wüsste, aber wenn man sich nicht faktenbasiert aufregt, hat man auch einfach schlechten Sex.
Schlechten Sex, schlechte Laune, stirbt früher.
Man stirbt früher.
Ja. Und ist die letzten Lebensjahre weniger mobil, was einhergeht mit früher sterben.
Es ist ein Teufelskreis. Damit wollen wir gar nicht anfangen.
Also das nicht faktenbasierte Aufregen ist der Erzfeind der Longevity.
Ja, das ist so wie Dato Supra und der Gilb. Verhält sich ungefähr so.
Richtig. Wir finden es witzig.
Wir finden es witzig. So Witze über 90er Jahre Werbung machen, die von unseren Millennial-HörerInnen niemand mehr kennt. Wir haben eine Kategorie in diesem Podcast, die ist äußerst beliebt und populär zugleich. Sie heißt, worüber wir nicht reden. Worum geht es da? Um strategisches Schweigen. Man muss nicht über jeden Scheiß reden. Stop making stupid people famous, wie der Engländer so schön sagt. Es geht darum, wir reden hier einmal über Dinge, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Es gibt verschiedene Gründe, warum man über Dinge nicht redet. Manchmal, weil sie einfach extrem dumm sind. Manchmal aber auch, weil es zum Beispiel so Ragebait sogenanntes ist, wo es also darum geht, etwas zu sagen, worüber sich Leute dann nochmal extra aufregen. Nein, all das wollen wir nicht. Deswegen geht es hier immer um Sachen, die dann vergessen werden können, wenn wir über sie geredet haben. Und Ulrich hatte heute ein ein Thema.
Einen neuen Subtypus oder einen speziellen Subtypus des Nicht-Drüber-Redens. Diesmal ein Dreiklang des Nicht-Drüber-Redens. Insofern ein Subtypus, eine Trias, Trinitatis des Nicht-Drüber-Redens. Haha. Und das zugegebenermaßen inspiriert hat ein Artikel in der Wochenzeitschrift Die Zeit von Herrn Bernd Ulrich, meines Erachtens sehr häufig sehr lesenswert. Und der hat eine Trias in der politischen Kommunikation entdeckt, die wir nicht mehr hören möchten, über die wir deshalb nicht reden. Und man kann sich die merken, es ist der Begriff Letzte, Wieder und Liefern. Was ist gemeint? Zu kritisieren ist, und zwar aufs Äußerste, das Gerede von der letzten Chance der Demokratie, in den Worten von Markus Söder, die letzte Patrone der Demokratie. Es ist 5 vor Weimar und solche Sachen. Das ist dieses Gerede von Letzte. Dann das Gerede von wieder, so wie in die deutsche Wirtschaft muss wieder innovativ werden. Deutschland muss wieder am Weltmarkt wer sein. Wer kennt nicht Make America Great Again? Und dann als letzten Bullshit in dieser Trias, das Liefern. So wie in Michael Kretschmer, ein politisches System, das nicht liefert, ist nicht attraktiv. Was ist der Grund dafür, darüber nicht zu reden? Es suggeriert ein völlig falsches Bild von der Gegenwart, von der Zukunft, von den Möglichkeiten, die Zukunft bringt und die Zukunft bringt und von den Möglichkeiten, sich in irgendeiner Weise zu engagieren oder wenigstens nicht darüber permanent zu motzen, wenn das Engagement anderer nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, dass man ganz schnell selber Multimillionär ist und in Mallorca mit einem riesigen Drink in der Hand am Strand liegt. So, dieses mit der letzte Chance, das suggeriert so eine totale Alternativlosigkeit, als könnte uns jetzt wirklich nur noch, muss ich das überlegen, wenn Markus Söder das sagt, als könnte uns wirklich nur noch die CSU davor retten, wieder ein totalitärer Staat zu werden. Wie absurd ist das denn, wenn die letzte Patrone, die wir haben, Markus Söder heißt? Oh Gott, oh Gott,
ja,
oh Gott.
Vor allen Dingen auch letzte Patrone der Demokratie ist ein so schräges Bild, weil sich die Demokratie vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass sie eben nicht so zur Patrone greift, sondern alles schön demokratisch regelt.
Da ist alles Mist dran, genau.
Also das ist...
Das ist die letzte Stinkbombe der Demokratie. Ah ja, danke,
Markus.
Ja, das
ist, genau. Das
und dieses Wieder, man muss sagen, also sollte es irgendjemand jetzt auch nach dem letzten Wahlkampf und nachdem alle versprochen hatten, oh, es wird so schön, wie es früher in den 90ern war, sollte es noch jemand nicht verstanden haben, nein, es wird nicht wieder so, wie es früher einmal war. Und es ist noch nie so geworden, wie es früher einmal war. Und deshalb ist dieses, wir wollen wieder irgendwo hin, wo wir früher waren. Das ist Physik, das ist alles. Ne? Und dass jetzt Donald Trump im Rust Belt, wo es überhaupt keine Leute mehr gibt, die lesen und schreiben können, geschweige denn irgendwie einen Schraubenschlüssel halten können, dass er da wieder Autos bauen will. No, no, no. Ja, und dann diese Vorstellung, ich darf den Staat so lange ankacken, wie es mir noch nicht richtig gut geht. Also das politische System muss liefern. Nein, nein, nein. Ja, frage nicht, was sein Land für dich tun kann.
Zu der Rust Belt Geschichte ist mir, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich finde ihn sehr wichtig, weil ich glaube, dass in Deutschland die Zahlen nicht anders wären. Und zwar geht es ja im Zuge der Tarife, die die USA jetzt auf alles und jeden, alles, was sich bei 2 auf den Bäumen ist, verhängt hat, ging es ja dann auch viel um so Fragen wie, sollte Zeug wieder in den USA hergestellt werden und so, was, muss ich jetzt nicht erklären, an sich schon, also selbst wenn man es machen wollen würde, würde es ja auch erstmal ein bisschen dauern, bis man diese ganzen Kapazitäten wieder aufgebaut hätte. Und dann gab es eine sehr schöne Umfrage, wo die Amerikaner gefragt wurden, finden sie das irgendwie gut, dass Manufacturing, also so Industrie, so diesen ganzen Scheiß herstellen, dass das wieder in die USA kommt? Sagen 80% ja. Und dann wird die Frage gestellt, würden Sie denn gerne in einem dieser Berufe arbeiten? Und da sagen dann nur 20%.
Das ist aber auch eine Trick-Question. Amerikaner sagt Trick-Question.
Das ist natürlich, es ist eine Trick-Question, aber es ist auch eine sehr aufschlussreiche Frage, weil es halt schön diese Verlogenheit zeigt. Wir haben ja intelligente HörerInnen. Ich muss es jetzt nicht en Detail erklären, aber es ist halt schon so, dass es da um, ja, es geht da um Gefühle und weniger um, dass sich Leute mal irgendwie überlegen, was wollen wir eigentlich von uns, von unserem Leben, von der Politik? Und da schließt ja das an, was der Bernd Ulrich dann da sagt, hier mit diesem Politik muss liefern und so. Also da hat auch Claudius Seidel sehr schön so gesagt, also dieses transaktionale Verständnis, dass die Politik so eine Art Selbstbedienungsladen ist oder halt so eine, ja, so ein Service-Ding, so wie Lieferando, ne? Liefer einmal das. Was ich verstehen kann, ist, dass man sagt, ja, ich will, dass irgendwie die Bürokratie irgendwie ordentlich funktioniert, dass man, weiß ich nicht, Bürgerservices online machen kann und so. Das ist aber was anderes als liefern. Das ist nämlich das machen, wofür ein Staat da ist, ne? Und es ist halt besonders lustig, dass dann gerade so jemand wie Michael Kretschmer sowas dann sagt, weil der ist Ministerpräsident, der ist noch am ehesten jemand, der da also ganz konkret was damit zu tun hat, um in seiner Diktion zu bleiben, ob der Staat liefert oder nicht. Und dass so jemand sich dann da hinsetzt und sagt, ja, der Staat muss liefern, so vor allen Dingen, wie meint er das denn? Ist der Kretschmer dann auch für andere politische Systeme zu haben? Ja, so. Also,
ja, also erstmal ist er natürlich derjenige, der, wenn das richtig wäre, selber liefern müsste, so wie du sagst. Ne? Und man sagt, du bist doch jetzt hier weit vorne wie kaum ein anderer politisch, dann liefer doch in Gottes Namen, statt ja, hier rum zu posaunen.
Mach doch.
Mach doch mal. Also das ist schon falsch. Und dann ist es auch so ein tatsächlich so ein DDR-Staatsverständnis, dass der Staat das irgendwie machen muss. Und ja, das wollen wir nicht. Ich möchte nicht, dass der Staat liefert. Also das ist ja ganz schlimm. Das ist ja, das ist so wie Lieferando und die Verbraucher sozusagen, liebe Leute. Ja.
Also ich glaube, das größte Problem, oder wenn ich jetzt so weiter drüber nachdenke, für mich ist das größte Problem, dass dort eine Dualität aufgemacht wird, wo keine ist. Denn in der Demokratie, so ja abgelutscht das klingt, sind ja wir der Staat. Ja, also wir als BürgerInnen entscheiden uns dadurch, dass wir nicht jeden Tag, weiß ich nicht, Bürgerkrieg anfangen, dafür, dass wir das gut finden, wie der Staat hier organisiert ist. Und wie der Staat organisiert ist, bedeutet, wie wir uns als 80 Millionen Menschen organisieren, damit wir uns nicht die Köppe einhauen. Ja, so, das ist aber natürlich irgendwie ein Problem, weil ich sag mal so, wenn du noch zu Zeiten gelebt hast, wo germanische Stämme hier durchs Land gelaufen sind und sich ständig wegen jedem Scheiß die Köppe eingeschlagen haben, und man dann in eine Phase kam, wo man auf einmal staatliche Institutionen hatte, die Dinge geregelt haben für jeden gleich, ja. Das war schon ein großer Fortschritt, ja. Da hat man so, und das, ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem, ne? Dieses Shifting Baseline Syndrome. Wir können uns halt nicht vorstellen, wie das ist, in Afghanistan zu leben, wo du dann mit der Kalaschnikow vor die Tür gehen musst, weil nicht, weil du Kalaschnikows besonders cool findest, sondern weil es dort eben kein staatliches Gewaltmonopol in der Form gibt, wie wir das hier haben. Und dann musst du dich halt eben selber schützen. Die eigentliche Frustration, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist doch, dass jemand wie Michael Kretschmer Ministerpräsident ist und da sogar wiedergewählt worden ist. Ich glaube jetzt schon mehrfach so. Ja, und dass der dann sagt, der Staat muss liefern.
Ja, er stößt in das Horn von irgendwelchen Wutbürgern und ja, zeigt doch, wie der Dorfrichter Adam eigentlich kann dann nur auf sich selbst zeigen. Es ist falsch und er verkennt ja obendrein innerhalb dieser falschen Überlegung noch Ursache und Wirkung. Also ganz schlecht.
Ja, der Kapitän der Titanic sagt, sag mal, was fährt denn der Kapitän hier für einen Scheiß zusammen? Also es ist irgendwie so, es ist
die Mannschaft auf diesem Schiff ist wirklich das Allerletzte.
Also wer diese Mannschaft ausgesucht hat, mit dem würde ich ja gerne mal ein Wörtchen reden.
Führungsverhalten unter aller Kanone.
Vollkommen, ja, vollkommenes
Versagen.
Also jedenfalls,
diesen Dreiklang wollen wir nicht mehr hören. Er ist dumm und verdummend und zukunftshinderlich, ein Zukunftshemmnis. Und Markus Söder ist nicht die letzte Patrone der Demokratie. Schreiben wir uns das hinter die Ohren.
Zukunftshemmnis Michael Kretschmer, da wird's doch wieder rund.
Nicht reden wollen wir auch.
Du wolltest über den neuen Landwirtschaftsminister. Wobei ich sagen muss, als ich gelesen habe, dass der Alois heißt, habe ich mir gedacht, also dafür gibt's schon mal, also mit Vornamen, der heißt mit Nachnamen heißt er anders, aber mit Vornamen heißt er Alois. Und da habe ich mir so gedacht, also dafür gibt's dann schon noch mal extra Punkte, dafür, dass das dann alles einfach kongruent ist und passt.
Wobei, ja, es ist, glaube ich, noch das Rechercheteam unterwegs, denn der Name Alois, der heißt ja auch noch Rainer. Und jetzt weiß man nicht, ob der mit Vor- oder Nachnamen Rainer heißt. Er wird zwar hier vielfach Alois Rainer genannt, aber es könnte auch sein, und der hat irgendwie von hinter, also so eine bayerische Hillbilly eigentlich. Es könnte auch sein, dass es der Alois Rainer ist und nicht der Alois Rainer. Und das wissen wir nicht.
Ich glaube,
aber jedenfalls, sein Name besteht aus den Bestandteilen Alois und Rainer.
Rainer. Ja, und ich denke, auf dem Dorf, wo der herkommt, da wird er auch oft der Rainer Alois genannt. Ja, so.
Ja, oder also der Alois Rainer.
Oder der Alois Rainer. Ja, Alter. Der Rainer aus Alois. Ja, mein. Ja, und schon kann man nicht mehr sprechen. Das ist eine schwierige Sprache.
Warum so jetzt die Frage, die ich dann auch so gleich selbst beantworten werde.
Die sich geradezu aufdrängt.
Sollte man nicht
Vornamen
über ihn reden. Also der kommt jetzt hier, nachdem der erste Kandidatus da durchgefallen ist von der CSU als Landwirtschaftsminister, kommt jetzt der zweite, und noch bevor er im Amte ist, haut er so ein paar Sachen raus.
So ein Respektfaul, ne? Damit man erstmal weiß, womit man es zu tun hat.
Ja, rottet erstmal auf den Platz und dann haut er den Erstbesten von den Beinen und spricht also dafür aus, dass also auch Fleisch in Kindergärten und Schulen seinen Platz finde. Und
ja, ich glaube, auch mit der Behauptung verbunden, die Grünen hätten es irgendwie verboten, ne?
Genau diese ganze Nummer, dass er sagt, also die Fleischpreise müsse der Markt machen, und das zu besteuern, das sei schlecht. Er warnt vor rein vegetarischen Gerichten. Ausgewogene Ernährung sei wichtig, besonders in Kindergärten und Schulen. Da sollten auch Fleisch auf dem Speiseplan stehen. Und er werde in der Agrarpolitik auf Anreize statt Verbote setzen. So, was stört mich daran, so dass man darüber nicht reden darf? Das eine ist, das ist eine so, wirklich so billige Provokation aus diesem untersten Kulturkämpferniveau. Jetzt muss er sich dann da wieder für das Grillen stark machen. Halleluja. Ja. Und Fleisch in der, weißt du, es ist eine so billige Provokation. Und dann eben auf einem Sektor, wo es ja nun völlig klar ist, auch wenn man gerne Fleisch isst, ist es also jedem mit 3 bis 4 Gehirnzellen klar, dass eine erhebliche Klimaproblematik auslöst, dass Tierwohlproblematiken da sind und dass zu viel Fleisch einfach schon wieder die Longevity gefährdet. So,
ja,
und dieses,
ich sag nur Stichwort mediterrane Diät.
Mediterrane Diät, voilà. Und dieses, die Uhr zurückdrehen wollen, das regt mich so auf, dass ich es nur durch nicht drüber reden einigermaßen in den Griff bekommen kann. Ja. Und deshalb reden wir da auch nicht drüber, statt darauf irgendwie voll abzufahren. Da sind glücklicherweise auch gar nicht so viele Leute drauf abgefahren, weil sie doch wahrscheinlich... Ja,
auf Twitter ging das schon so ein bisschen rund. Ne?
Ja, das, aber das da ist halt, Fehler, die Leute auf einfach Twitter, nur entspannt
ja,
nicht drüber
reden.
Ja,
die beißen da beim Ragebait an. Ne? Das ja. ist schlimm.
Und da lasst euch nicht provozieren. Lasst so
euch nicht provokatieren.
So einem Mann von gestern, der mit solchen Dingen um die Ecke kommt und wahrscheinlich dann noch irgendwie als nächstes mit Gender-Gaga sich profilieren
ja,
möchte. Nicht mit mir, nicht mit uns.
Ja, es ist...
Mit Anti-Gender-Gaga. Ja, danke für den Hinweis.
Es zeigt ein Problem auf, nämlich, dass sich also auch diese Kulturkampfthemen, ich meine, also das mit dem Fleisch, der Witz ist doch, also selbst diese Billo-Fleischpreise, man muss sich doch einfach die Frage stellen, wer kann sich das denn überhaupt leisten, jeden Tag Fleisch zu essen? Weil selbst wenn du das Billo-Fleisch kaufst, es geht ins Geld. Und vor allen Dingen Rügenwalder oder wie die heißen, die stellen doch mittlerweile mehr von diesem veganen Zeug her als echte Wurst, ja. Also sobald du irgendwie was hast, was genauso schmeckt, ist es den Leuten auch irgendwie so ein bisschen scheißegal. Naja, egal. Der Alois. Ja,
also, der Alois Reiner.
Aber man muss sagen, die Frau Klöckner hat da die Latte einfach so dermaßen hochgehängt, dass ich selbst bei dieser nicht so tollen Einlassung vom Herrn Reiner sage, ja, es ist aber trotzdem noch nicht so schlimm wie diese Nestlé-Nummer damals.
Der fängt ja auch erst an, der war ja noch gar nicht im Amt. Der Alois Reiner, von dem werden wir noch möglicherweise einiges hören. Vielleicht haut er sich aber auch, wie für CSU-Politiker nicht unüblich, durch irgendeinen Skandal aus der Ecke. Daneben ist er auch Metzgermeister, ein ehrenwerter Beruf, aber dass sich der Metzgermeister für den Fleischkonsum ausspricht.
Das ist natürlich eine wichtige Information, die gefehlt hat. Der Metzgermeister, warum der Metzgermeister Alois Reiner, warum der jetzt auf einmal sich für Fleischkonsum ausspricht.
Also er scheint
richtig ein Fall für Ayman Abdallah und das Galileo Mystery Team.
Ja? Er scheint richtig jenseits seiner eigentlichen Profession auch mal nicht nachgedacht zu haben. Guter Mann.
Andererseits, und das muss man der CDU lassen, dass CSU, ein gelernter Metzgermeister dann Bundeslandwirtschaftsminister und Ernährungsminister wird, zeigt ja dann auch, dass die deutsche Gesellschaft auf eine gewisse Weise noch ein bisschen durchlässig ist. Auch wenn uns das Ergebnis nicht gefallen mag, aber das ist schon auch ein krasser gesellschaftlicher Aufstieg, ne? Muss man einfach mal so sagen, so objektiv betrachtet.
Ja, er ist allerdings auch, sein Vater Alois war Bürgermeister und gehört dem Landtag an und dem Deutschen Bundestag. Also Appalachen sozusagen.
Ja, ich sehe, was du mir sagen möchtest. Er ist also Metzgermeister und Mipo-Baby. Das heißt, die deutsche Gesellschaft ist doch nicht so durchlässig, wie ich das gerade behauptet habe. Aber das ist ja das Schöne bei Lauer und Wehner. Wir können auch zugeben, wenn wir falsch lagen. Wir lagen ja auch zum Beispiel falsch bei Friedrich Merz, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Ich wollte noch eine Sache sagen, die passt nicht bei den normalen Themen rein, die passt auch jetzt hier nicht rein. Ich wollte es trotzdem einfach mal erwähnen. Und zwar, Carsten Lindemann wollte nicht Bundeswirtschaftsminister werden. Das finde ich einen bemerkenswerten Vorgang. Weil wenn man so das Maul aufreißt, wie Carsten Lindemann das macht, seit er Generalsekretär ist, aber auch schon vorher, kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass, um mal die...
So dann auch liefert.
Genau, um mal hier Herrn Kretschmer zu zitieren, dass er dann auch liefert. Und das finde ich also großartig, dass der Mann, der da in der CDU also mit am stärksten gegen Robert Habeck gekachelt hat, ja, auch hier unser Spezi Jens Spahn, dass die jetzt alle da irgendwie dann zu feige waren, mal unter Beweis zu stellen, was sie können, finde ich schon, ich finde, man darf die da auch nicht, Man darf sie da auch nicht zu leicht vom Haken lassen. Also ich finde, da müsste man sich schon auch, also zumindest Carsten Lindemann, da müsste man sich dran erinnern und sagen, ja, aber Herr Lindemann, Sie hatten doch die Möglichkeit. Sie wollten ja nicht. Sie wollten ja nicht. Naja, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Es ist ganz einfach. Ihr richtet einen Dauerauftrag ein, ihr schreibt mir eine Mail und dann geht's los. Und bei allen Leuten, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken und möchte darauf hinweisen, dass alle HörerInnen, die bereits schon zahlen, mal in sich gehen können und sich die Frage stellen können, ob sie denn die von uns empfohlenen 5 Euro im Monat bezahlen oder nicht. So, jetzt kommen wir zu nicht der KanzlerInnenwahl, sondern eine Sache, die vom Postillon damit kommentiert worden ist, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz feststellt, dass Wasser nass ist. Die sogenannte Alternative für Deutschland wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Ulrich, was heißt das denn jetzt?
Ja, schöne Frage. Wir haben seit vergangenem Freitag, dem 2. Mai, ist es öffentlich unter der Ägide der seinerzeit geschäftsführenden, jetzt außer Dienst befindlichen Bundesinnenministerin Frau Nancy Faeser, haben wir gelernt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die sogenannte Alternative nunmehr als gesichert rechtsextrem einstuft. Wir haben alle noch in Erinnerung, dass es zunächst darum ging, auch in verwaltungsrechtlichen Verfahren, das noch nicht abgeschlossen ist, das noch beim Bundesverwaltungsgericht anhängig ist, nachdem das Oberverwaltungsgericht Münster gegen die sogenannte AfD entschieden hatte, als es um die Einstufung als Verdachtsfall ging. Jetzt liegt uns also vor die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch. Wir wissen, dass die Grundlagen dafür für dieses Ergebnis in einem rund mehr als 1100 Seiten langen Gutachten niedergeschrieben sind. Dieses Gutachten ist bislang geheim und da gibt es so eine Materialsammlung zu. Ja, das ist aber den allerwenigsten bekannt, wahrscheinlich tatsächlich nur innerhalb des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Auch die AfD selbst kennt den Inhalt nicht. Und wir haben aber in Form einer Pressemitteilung des BVS haben wir Anhaltspunkte dafür, wie es zu dieser Begründung bis zu dem Ergebnis gekommen ist. Und da heißt es, maßgeblich für die Bewertung ist, dass die AfD prägende ethnisch abstammungsmäßige Volksverständnis, das ganze Bevölkerungsgruppen in Deutschland abwertet und in ihrer Menschenwürde verletzt. Und das ist rechtlich auch interessant. Die Frage ist ja, gerade nicht, finden wir das gut oder schlecht, ist es sinnvoll dagegen vorzugehen oder nicht, sondern die Frage ist die Tätigkeit, sind die Äußerungen, sind die Bestrebungen dieser Partei mit der Verfassung zu vereinbaren? Und das ist nichts, was jetzt einfach mal so aus der Luft gegriffen über den Daumen gepeilt wird oder griffsweise zu schätzen ist, sondern man guckt, gibt es Verfassungsnormen, die in Widerspruch zu denen, die Alternative für Deutschland im Widerspruch steht. So, und da haben wir die Menschenwürde, das zentrale Prinzip des Grundgesetzes. Und diese Menschenwürde, von der man auch immer sagt, ist unteilbar. Ich habe zunächst nicht ganz verstanden, was das bedeutet, aber es bedeutet im Wesentlichen, dass diese Gewährleistung unteilbar und das Konzept unteilbar ist, die Idee der Menschenwürde, dass man die nicht aufteilen kann und einigen was davon geben kann und anderen nicht.
Genau das aber ist das, was die AfD macht. Jedenfalls nach Feststellung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Sie möchte nämlich die Gewährleistung der Menschenwürde bestimmten Gruppen von Menschen, die in Deutschland sind, bestimmten Gruppen von Deutschen gewähren und anderen Gruppen von Deutschen möchte sie die nicht gewähren. So das BVS. Und da wird also auch zitiert, dass ein beliebtes Angriffsobjekt der Alternative für Deutschland, immer so genannt Mitdenken, zum Beispiel die Fußballnationalmannschaft ist. Es wird wohl auch aufgegriffen vom Bundesamt für Verfassungsschutz, dass die Bundestagsabgeordnete Christina Baum zum Beispiel, das immer von der passdeutschen Fußballnationalmannschaft spricht. Also auch irgendwie große Absurdität. Pass ist ja auch nochmal so ein doppeltes Wort, Teekesselchen, aber passdeutsche Fußballnationalmannschaft fand die total klug zu sagen. Und es wird auch jetzt zitiert, ein AfD-Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt, der in der Fußballnationalmannschaft keine echte Nationalmannschaft, sondern eine bunt zusammengewürfelte Söldnertruppe der Deutschland AG sieht.
Deutschland AG ist natürlich auch super mit Verfassung zusammenzubringen, also weil das ist ja das, was die Reichsbürger dann sagen, Deutschland AG oder Deutschland GmbH, ja, also ganz, ganz, ganz großes Tennis.
Genau, und dann hat man so weitere Äußerungen, die innerhalb der deutschen Staatsbürger differenzieren möchten zwischen solchen, die gewissermaßen schon immer hier sind und solchen, die noch nicht immer hier sind. Und das sind also Abwertungen gegenüber denjenigen, die vielleicht erst kürzlich oder vor einer oder zwei oder drei, weiß natürlich nicht, wie weit es zurückgehen soll, Generationen eingebürgert worden sind einerseits und denen, die, wie gesagt, schon also vor dem 30-jährigen Krieg gewissermaßen hier in Deutschland gelebt haben, schon hier waren, als es Deutschland noch gar nicht gab. Und Wahlrecht nach Abstammung fordert eine AfD-Politikerin Christina Baum. Und das Reden von einer Invasion, Maximilian Krah spricht von Landnahme, Fachkräften für Sozialhilfe und Messerstechen, all solche Sachen, Messerstecher, Migration, das ist da alles zusammengefasst. Dann gibt es noch den Topos, das ist vielleicht ein bisschen hochtrabend für so einen Schwachsinn, den die erzählen, jedenfalls das Gerede vom großen Austausch. Die Umvolkung, autochtone Bevölkerung, Ersetzung der deutschen Bevölkerung durch Migranten, Volksaustausch, indigene Völker, ethnokulturelles Volksverständnis. Das wird der Alternative für Deutschland attestiert. Und das ist es, was sie als gesichert rechtsextremistisch in den Wertungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz einzuordnen sein lässt. So, deshalb, um es einfach auszudrücken, deshalb wird sie von denen als gesichert rechtsextremistisch eingeordnet. So. Und das lässt sich ja jetzt erst einmal hören, sagen wir mal so.
Ja.
Das ist eine Sammlung und auf Grundlage dieser Sammlung kommt man dann, das wird sozusagen subsumiert unter dem Begriff rechtsextremistisch oder nicht. Und wenn man diese Sammlung sich jetzt mal grob anguckt, allein schon das, was sich in der Pressemitteilung des BVS findet, dann muss man sagen, ja, also diese Subsumption jedenfalls, würde ich sagen, das passt. Das Messermigranten, ethnokulturell bedingte Neigung zu Gewalt und solche Sachen, das finde ich jetzt rechtsextrem. Ne?
Ja, ich habe auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter habe ich auch so Auszüge aus einem Buch dieses Samtsakko-Trägers, der da in Brüssel rumsitzt und von unseren Steuergeldern Shampoos säuft. So ein Auszug, wo er darüber so fachsimpelt, dass auf gut Deutsch der Ausländer ist halt so ein bisschen dumm, ja, also vom IQ her, ja, im Vergleich zu den guten Deutschen. Und deswegen macht das auch nicht so viel Sinn, dass der hier einwandert, weil der kann dann ja gar nicht die ganzen super komplizierten, hochqualifizierten Sachen machen, die die super intelligenten Deutschen die ganze Zeit machen. Das ist natürlich sehr dumm, was dieser Samtsakko-Träger da schreibt, insbesondere wenn man weiß, wie sich dieser IQ bildet. Also man kann auch man kann auch die Mitglieder der AfD nehmen als Gruppe und deren IQ ausrechnen, dann wird es aber trotzdem noch immer jemanden geben, der einen IQ von 130 hat und immer noch jemanden, der einen IQ von, weiß ich nicht, 90 hat. Und der IQ ist halt so angelegt, dass du immer eine Normalverteilung hast. Sage ich, im Grunde genommen ist das ja alles eine Pseudo-Verwissenschaftlichung von Rassismus. Ja, also das, was da ja das Bundesamt für Verfassungsschutz genau sagt, dass man also Menschen aufgrund ihrer Ethnie, ihrer Herkunft einfach gewisse Eigenschaften zuspricht oder abspricht und da auch ja implizit gerade ihnen nicht die Menschenwürde anerkennt oder zuerkennt. Großartig war auch so ein Tweet von Björndolf Höckler, der dann irgendwie so meinte, ja, die Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die sollten sich ja jetzt mal nochmal sehr genau überlegen, was sie da machen, weil am Ende wird es ja immer heißen, mitgehangen, mitgefangen. Also ich meine,
das ist ja auch, Demonstrandum, also das, kann man
das
da
ist,
nur sagen.
Das ist, da muss ich sagen, das hat er dann auch nochmal irgendwie gelöscht und nochmal neu irgendwie formuliert. Aber da muss ich sagen, was für ein Geniestreich, ja, an dem Tag, an dem das Bundesamt für Verfassungsschutz dich als rechtsextreme Partei einstuft, gehst du dahin und drohst erstmal implizit den MitarbeiterInnen des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ja, und also ich weiß nicht, wie wir jetzt hier weitermachen sollen. Was ich frappierend fand, war erstens, dass die gesamte Führung der CDU-CSU dazu halt mehr oder weniger geschwiegen hat. Also ich habe jetzt nicht Friedrich Merz oder Markus Söder oder so vernehmen können, der dann sich dazu irgendwie äußert. Da hält man sich bedeckt. Also alle anderen Parteien haben ja zumindest irgendwas gesagt. Die Ricarda Lang hat, ich glaube, im Morgenmagazin oder Bericht aus Berlin etwas, wie ich finde, außerordentlich Intelligentes gesagt, als sie meinte, naja, jetzt kommen eigentlich die Leute in Erklärungsnot oder in Zugzwang, die sagen, man braucht kein Parteiverbotsverfahren. Ja, also das finde ich auch strukturell richtig und eben gut, dieses Argument, weil insbesondere vor der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland muss man sich ja schon fragen, wenn das Grundgesetz solche Möglichkeiten vorsieht, dass eine Partei verboten wird und wir es hier mit einer gesichert rechtsextremistischen Partei zu tun haben, dann sollte man sich zumindest überlegen, verbietet man jetzt diese Partei und dann muss man das halt prüfen lassen oder halt ein Parteiverbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht eben anstrengen. Und da bin ich dann ein bisschen enttäuscht über die Äußerungen von, wer war das, Markus Söder? Oder wer war das, der dann gesagt hat? Ach, Dobrindt, ja. Alexander Dobrindt ist auch toll, ne?
Kommen wir gleich noch drauf.
Kommen wir gleich noch drauf, ne? Aber einerseits Söder mit der letzten Patrone und dann Dobrindt mit, ja, brauchen wir keinen. Also
sehr beschwichtigend kann man das zusammenfassen.
Mich nervt dieses Gelaber von der wehrhaften Demokratie, wenn man dann alle Instrumente, die diese wehrhafte Demokratie zur Verfügung stellt, eben nicht nutzt. Und man kann sich ja mal umgekehrt die Frage stellen, ob man jetzt so jemanden wie den Björndolf Höckler so einschätzt, dass der jetzt nicht von der Möglichkeit eines Parteiverbotsverfahrens Gebrauch machen würde, wenn er, weiß ich nicht, das Bundesverfassungsgericht und andere deutsche Institutionen auf Linie gebracht hat. Also das ist doch deren feuchter Traum. Also da muss ich nicht beim Bundesamt für Verfassungsschutz arbeiten, um zu wissen, wie die so drauf sind bei der sogenannten Alternative für Deutschland.
Ja, in der Tat, wo du sagst, so die Stimmen aus dem sogenannten christlichen Lager sind sehr leise und sehr beschwichtigend. Und der größte Beschwichtiger ist der inzwischen, as we speak, Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der sich zitieren lässt mit dem Satz: Ich bin der Überzeugung, man muss die AfD nicht wegverbieten, man muss sie wegregieren. Und ja, das war einen Tag oder zwei, bevor er dann breitbeinigst verkündete, dass jetzt erstmal sozusagen im großen Stil an den Grenzen zurückgewiesen wird. Also das ja, ist, da zeigt sich die Vorstellung, da zeigt sie sich ganz in Reinform, was darunter nach Auffassung von Herrn Dobrindt und der Union zu verstehen ist, wegregieren, nämlich die Positionen von denen sich zu eigen machen und umsetzen. Das wird da als Mittel der Wahl, wie man gegen die AfD vorgeht, ins Rennen geführt. Und das ist der ewige, immer wiederkehrende Fehler, diese Themen überhaupt ganz groß zu machen und den Leuten einzuimpfen, das seien die Themen, die sie wirklich zu interessieren haben, und dann überrascht sein, wenn bei diesen Themen, die man selber groß gemacht hat, doch das Original gewählt wird. So, aber ja, das ist ja etwas, was auch nicht ganz neu ist als Phänomen, vielfach beobachtet und mindestens
ja,
so
und klug obwohl es nicht neu ist,
ich will jetzt aber dann auf,
nein, ich will nur sagen, das ist ja das Frustrierende, obwohl es nicht neu ist,
immer wieder läuft immer wieder, genau.
Wieder gemacht.
So, und ich möchte jetzt einen Gedanken äußern, der jetzt auch nicht neu ist, aber neuer. Und das ist ja auch wichtig, dass man wenigstens neuere Gedanken hat. Und das ist derjenige, dass man dieses Thema dann doch bitte schon mal, weil es ein rechtliches Thema ist, es ist im Kern ein rechtliches Thema und kein, ich möchte das nochmal wiederholen, kein politisches oder taktisches, strategisches Thema. Es ist auch nicht die entscheidende Frage, ob man damit jetzt irgendwie 30% der deutschen Wähler als rechtsextrem einstufen möchte. Nein, es ist im Kern erst einmal ein rechtliches Thema. Und da ist auch jetzt die vom Bundesamt für Verfassungsschutz vorgenommene Einstufung als rechtsextremistisch sehr hilfreich. Das ist nicht eine, wie man sie politisch trifft, wo man sagt, oh, ich bin jetzt hier für mehr Bürgergeld oder dagegen. Das kann man rechtlich nicht herleiten, ob man dafür ist oder dagegen. Aber ob man jemanden als verfassungsfeindlich einstuft oder nicht, das kann man unter Zuhilfenahme der Verfassung und dessen, was diese Leute äußern, mit einer gewissen Präzision und Rechtssicherheit sagen. Und dann können und dürfen die sich auch gerne, sogar sehr gerne, das ist ja gerade der Sinn der Sache, dagegen rechtlich wehren. Das, was die AfD vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster geleistet hat, das war offenbar allerdings auch keine hohe juristische Kunst. Das war irgendwie eine riesen Verschleppungsnummer. Und wenn du sagst, du möchtest diese Messermigranten hier nach Möglichkeit alle in irgendwo nach Madagaskar schicken, dann hast du auch keine Chance mehr, wenn du geltend machst, du seist nicht rechtsextremistisch. Das ist halt keine Chance. Das ist so, wie wenn du geklaut hast und sagst, es war kein Diebstahl. Und so, und der nächste Schritt. Das ist
außerordentlich gute Verteidigung,
ja, war kein Diebstahl. Und der nächste Schritt, was du ja auch schon angesprochen hattest, ist dann eben auch bei der Frage, sollte man ein Parteiverbotsverfahren anstrengen, sind weder die Fragen, ja, aber das könnte ja sein, dass man das verliert, oder die Fragen, ja, das ist politisch nicht klug, wir müssen die anders stellen. Oder wir können ja den Wählerwillen von 30% der Bevölkerung nicht einfach ignorieren.
Mit der Logik wäre ja dann auch Adolf Hitler demokratisch legitimiert.
So ist es. Und all diese Erwägungen sind nachrangig zumindest. Jedenfalls ist es
völlig unterkomplex, die Überlegungen ausschließlich darauf zu stützen. Nein, man muss sich fragen, ob eine Partei nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgeht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen. Das ist die Voraussetzung. Und wenn jemand hier zwischen deutschen Staatsbürgern, deren Eltern aus irgendwoher kommen, und deutschen Staatsbürgern, deren Eltern aus Bamberg kommen, differenzieren möchte, wendet sich das gegen die Grundordnung, die wir alle, nee, nicht alle, aber die hier vom Grundgesetz etabliert worden ist. Und ja, wenn man das feststellt, dann liegt es doch sehr, sehr nahe für die Herstellung des rechtmäßigen Zustandes, dass Parteien, die sich so gebärden, zu verbieten sind, nämlich für die Schaffung dieses Zustandes hier sorgt oder es jedenfalls versucht. Und dann guckt man mal, was passiert. Also ja, so, fertig.
Ja, nein, fertig und, also erstens wollte ich sagen, ich glaube, was, also gut, ich kann natürlich jetzt nichts über die Güte dieses Gutachtens sagen, das der Bundesverfassungsschutz da geschrieben hat, aber der Verfassungsschutz operiert ja nicht im luftleeren Raum. Was will ich damit sagen? Es gab ja in der Vergangenheit auch schon Versuche, die NPD zu verbieten, in der das Bundesverfassungsgericht dann aber auch teilweise etwas komisch argumentiert hat. Also so nach dem Motto, ja, sind sie denn, das war irgendwas mit der Größe, da haben sie
die sich, tatsächliche Wirkmacht war das.
Ja, irgendwie also mit der tatsächlichen Wirkmacht.
Die haben es nicht drauf sozusagen, sind so unbedeutend.
Ja. Wo es genau, und das ist ja genau der Punkt, dass man, also wann willst du es denn anwenden, ne? Also wäre dann die Frage. Ich will aber damit sagen, dass natürlich durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, die ja in Sachen NPD-Verbotsverfahren noch nicht so alt ist, da ja auch eine, sag ich mal, eine gewisse Segelanweisung, wenn man das so sagen möchte, gegeben worden ist, wie man denn möglichst ein Parteiverbotsverfahren organisiert, damit es Aussicht auf Erfolg hat. Und wenn die, also ich glaube schon, dass den Leuten da die Tragweite dessen, was sie da gemacht haben, bewusst war, insbesondere bei sowas wie einer Partei wie der AfD oder der sogenannten. Und also ja, deswegen, also ich finde gerade in der Demokratie, die solche Sachen und gerade halt auch in Deutschland. Also ich finde die Diskussion ja deswegen so auch so ein bisschen grotesk, weil ja, wir sind nun mal Deutschland, ne? Und wenn ein Land auf dieser Welt Erfahrungen mit Rechtsextremismus und Faschismus gemacht hat,
da macht uns wirklich keiner dann, was vor.
Ja, also das ist doch immer, muss man sagen,
Weltmarktführer.
Also der Weltmarktführer im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist, das finde ich halt so ein bisschen peinlich, ne? Also idealerweise würdest du dir wünschen, dass hier alle sofort so dermaßen auf der Zinne sind, wenn es um Rechtsextremismus geht, dass man, weiß ich nicht, ein AfD-Verbotsverfahren schon vor 5 Jahren angestrengt hätte oder so, ja. Und das ist auch deswegen so wichtig, weil es gibt den strukturellen Nachteil in der Demokratie. Die Demokratie lässt sich mit, sieht man gerade schön in den USA wieder, die Demokratie lässt sich mit demokratischen Mitteln abschaffen, aber eine Diktatur lässt sich nicht mit demokratischen Mitteln, ja, abschaffen, oder eine Demokratie lässt sich, wenn vorher dann also eine Diktatur ist. Also du kriegst es, du hast da ein Ungleichgewicht. Die Diktatur ist einfach im Vorteil, weil sie nicht fair spielt. Und mit dem vor Augen muss man dann halt einfach früher und entschiedener reagieren. Also, und ja, wenn irgendwie, weiß ich nicht, 25% der Leute AfD wählen wollen, dann sagt das im Zweifelsfall, also erstens sind es ja bei der Wahlbeteiligung nicht exakt 25% der Bevölkerung. Und zweitens sagt das dann auch vielleicht etwas darüber aus, dass 25% der Bevölkerung einfach nicht besonders, ich sag noch nicht mal dumm, weil da sind auch wahrscheinlich sehr intelligente Leute dabei, einfach nicht besonders cool drauf sind. Ne? Und diese Idee, dass man die AfD da irgendwie stellen müsste und dass die Leute dann rational, ich meine, hallo, also erstens kannst du von jemandem, der eine 40-Stunden-Woche hat in irgendeinem fordernden Beruf oder auch meinetwegen in einem blöden Beruf, der trotzdem kaputt macht, kannst du ja nicht erwarten, dass sich die Leute dann irgendwie hinsetzen und sagen, oh ja, jetzt gehe ich nochmal das Parteiprogramm aller Parteien durch und informiere mich über die Ausschusssitzung im Deutschen Bundestag. Nein, die kriegen, wenn überhaupt, irgendwas von Politik über die Medien mit, meistens wahrscheinlich über TikTok. Da gibt es keine granulare Auseinandersetzung. Und wenn das dann alles über Emotionen läuft, ja, so wie der Samtsakko-Träger, der dann irgendwie sagt, ja, echte Männer sind rechts oder so, ja, und das dann ganz, das dann alles mit der sexuellen Frustration von irgendwelchen Heranwachsenden verknüpft wird, die dann irgendwie sagen, ja, stimmt, die Frauen sind eh alle blöd und die Grünen auch. Also, will damit sagen, du kriegst sie nicht gestellt. Das einzige, was funktioniert, ist Stigma. Das einzige, was funktioniert, ist, den Leuten klarzumachen. Und das hat ja auch für eine kurze Zeit funktioniert. Als es diese Demos gab gegen die AfD im Zuge dieses Treffens da am Wannsee, im Zuge der Wannsee-Konferenz der AfD, da gab es ja mal eine Zeit lang einen Rückgang in den Prozentwerten, weil den Leuten eben klar gemacht worden bist, wenn du AfD wählst, stellst du dich an den Rand der Gesellschaft. Aber so wie das im Moment gemacht wird und so wie das dann auch der Dobrindt macht und wie es andere Leute machen, wird diese Partei ja einfach nur in einer Tour validiert. Also wenn ich irgendwie scheiße drauf wäre und irgendwie das Gefühl hätte, ich will es denen da oben mal zeigen, dann würde ich auch die AfD wählen. Das würde mir total viel Spaß machen, dann solche Videoschnipsel zu sehen, wie der Dobrindt dann irgendwie sagt, nein, man muss sie inhaltlich stellen. Ich fände es köstlich. Oder weiß ich nicht, Ricarda Lang, die dann sagt, die AfD muss verboten werden.
Das ist eben in Tateinheit mit dem Gerede von der letzten Chance. So
ist bescheuert.
Bescheuert auch. Und aber eben auch so, dass es nur darauf hinauslaufen kann, dass dann eines Tages die Feinde der Verfassung, wenn sich weiter bewahrheitet und rechtssicher festgestellt wird, dass sie verfassungsfeindlich agieren, dass die sich dann eines Tages in der Regierung befinden. Denn das Gerede von der letzten Patrone, sozusagen der Versuch der Nötigung, die Leute dazu zu bringen, weiter immer noch zumindest die CDU/CSU zu wählen, der wird ja auf diese Weise scheitern. Weil es wird ja eines Tages sagen, okay, jetzt gehen wir aber auch wirklich den letzten Schritt und dann sind es halt über 30%, die diesen letzten Schritt gehen. Und da ist eben, wie du auch völlig richtig sagst, so einerseits mal sind die Parteien zu klein und unbedeutend, mal sind sie zu groß. Ja, sollen wir denn jetzt warten, bis eine verfassungsfeindliche Partei hier erscheint, die genau die richtige Größe hat, die also groß genug ist, um nicht völlig bedeutungslos zu sein, aber auch klein genug, dass man nicht irgendwie zu vielen Wählerinnen vor die Füße tritt. Und da kann ich noch sagen, die designierte Justizministerin Stefanie Hubig, die hat sich schon gleich, da werden wir noch viel Spaß mit haben. Wir kommen ja gleich noch mal kurz zur neuen Regierung, die ja heute ins Amt gehumpelt ist, teilweise.
Ja.
Da werden wir noch viel Spaß mit haben aus der Dichotomie zwischen dem sozialdemokratisch besetzten Bundesjustizministerium und dem rechtskonservativ besetzten Innenministerium des Alex Dobrindt, die hat schon gesagt, es gebe Mittel gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen vorzugehen. Die hat ihr Grundgesetz gelesen, die gute Kollegin. Und das müsste angewendet werden, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Gut. Ja. Alte juristische Technik, ne? Gucken, liegen so die Voraussetzungen vor. Und das so die Justizministerin nicht mehr designiert, inzwischen Justizministerin des Bundes. Das könne nicht davon abhängen, ob eine Partei den Zuspruch von 2 oder 30% der Wähler habe. Ja, Halleluja, ja. Ganz genau.
Ja.
Und ja.
Ja, 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 wie gesagt, ja, wir sind uns handelseinig, lieber Ulrich, und es ist tatsächlich ein bisschen zum Mäusemelken und es ist tatsächlich ein bisschen frustrierend. Das große Problem ist, und es ist ja genauso wie in der Weimarer Republik. In der Weimarer Republik war ja nicht die NSDAP das Problem, also sie war natürlich auch ein großes auch ein Problem.
Ja,
also auch ein großes Problem. Aber das Problem waren ja die anderen Parteien, die irgendwie der Meinung waren, ja, ja, wir kriegen die irgendwie eingehegt. Und ich meine, du siehst, das finde ich ja auch dann das Frustrierende an der Stelle, es gibt kein europäisches Land, in dem sich diese schräge Vermutung, wenn man jetzt die Inhalte dieser rechtsextremen Partei übernimmt, dann wird sie schwächer. Oder wenn man diese rechtsextreme Partei an der Regierung beteiligt, dann wird sie schwächer. Nein, das passiert alles nicht. Das ist magisches Denken. Ja, also aber der übelsten Sorte. Also das ist, man schaut sich hier die FPÖ an in Österreich jetzt als sehr gutes Beispiel. Es funktioniert nicht. Und ja, also ich wiederhole mich, aber das ist, dass du in Deutschland diese Diskussion führen musst, ist schon auch ein bisschen sehr schräg.
Ja, bislang wird die Diskussion doch irgendwie auch außer von Frau Rubik und uns und allen
und
anderen,
uns, ja.
Aber jedenfalls auf Ebene der Spitzenpolitik doch etwas seltsam laienhaft
geführt.
Einfach auch
ja,
geführt.
Ja, ja, ja.
Also,
nee. Und man muss dazu sagen, also ganz, ganz, ganz großes Versagen auch von ARD und ZDF. Und da muss ich auch sagen, das hat für mich eine persönliche Komponente, weil das mit den Piraten immer sehr interessant war, diese Argumentation dann zu hören, warum man dann zu irgendwelchen Wahlsendungen eingeladen worden ist oder nicht eingeladen worden ist, warum man zu gewissen Themen befragt worden ist und nicht befragt worden ist und so. Und man muss es an dieser Stelle leider sagen, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das Öffentlich-Rechtliche legt es sich zurecht, wie sie es gerade brauchen. Und das ist nicht besonders gut, weil diese Willkür halt eben dazu führt, dass man diesen Laden nicht ernst nimmt und man dann von Leuten wie mir, die dem ÖR eigentlich wohlgesonnen sind, halt auch solche abfälligen Kommentare bekommt. Es hieß bei der AfD immer, von Seiten der Öffentlich-Rechtlichen. Ja, aber die sind ja vom Bundesamt für Verfassungsschutz nicht als rechtsextremistisch eingestuft. Und da müssen wir ja mit denen reden, so, wenn die da im Parlament sitzen und so. Und jetzt sind sie als rechtsextremistisch eingestuft. Und was machen die? Also klar, man hätte da jetzt irgendeinen O-Ton einholen können, ja, die, weiß ich nicht, vor der Parteizentrale interviewen und fragen, ja, was denken Sie dazu? Die haben die zu den Brennpunkten da irgendwie ins Studio eingeladen. Und dann durften die da im Studio, die SpitzenvertreterInnen der AfD, nochmal vom Leder ziehen und ihre verquere Weltsicht darstellen. Und da muss ich sagen, journalistisches Totalversagen. Wenn, also, und ich sage es aus Erfahrung, wo die Medien, auch die Öffentlich-Rechtlichen bei der Piratenpartei einfach von einem Tag auf den anderen gesagt haben, nee, die finden wir nicht mehr interessant, das interessiert uns nicht mehr, die sind doof, mit denen reden wir nicht mehr, ja. Und diese ganzen Sachen mit, ja, die sind doch gewählt und es war alles komplett scheißegal. Und bei der AfD macht man es halt eben nicht. Man setzt da einen anderen Maßstab an und heute T-Online hatte dann irgendeinen Bericht gebracht, den müsste ich jetzt vielleicht noch lesen, wie ARD und ZDF zukünftig mit der AfD umgehen wollen.
Ja,
Vielleicht geht man damit, so unser Vorschlag, einfach etwas fachlicher um und schaut sich die Voraussetzungen an, macht sich ein bisschen vertraut, auch wenn die Leute das nicht immer total wegschlecken, macht sich ein bisschen vertraut mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, statt einfach nur darum drüber rumzulabern mit immer wechselnden, beziehungsweise gar nicht so großartig wechseln, mit immer den gleichen Leuten in unterschiedlicher Konstellation und Zusammensetzung, sich da irgendwie so ein paar Gedanken zu malen, die völlig losgelöst von der, auch von der Rechtslage sind, die es dazu nun einmal gibt. Ja, und dann ist es wie so häufig oder nahezu immer im Recht, ist es so, dass es nicht, deshalb heißt es, ist es ja Recht und heißt nicht Mathematik oder Rechtsmathematik, das liefert nicht solche Ergebnisse wie Algebra. Aber es liefert doch deutlich bessere Ergebnisse, als wenn man einfach mal drauf loslabert. Ja.
Ja.
So ist das. Wir haben eine neue Bundesregierung seit heute.
Ja, aber ich muss noch doch, ganz, wir müssen ich weitermachen. Muss noch ganz, es tut mir leid, weil ich das jetzt hier gerade bei, zuvor hatten sich ARD und ZDF dagegen ausgesprochen, aufgrund der neuen Verfassungsschutzeinordnung pauschale Konsequenzen zu ziehen. Jetzt, das nennt man im Englischen Shifting Goalposts, ja, also einfach das Ziel wird einfach verschoben. Die AfD sei nicht verboten worden und demokratisch gewählt, dementsprechend müssen man ihre Position im Programm abbilden und mit Parteiverantwortlichen sprechen. Zudem sei es die unabhängige Aufgabe der jeweiligen Redaktion zu entscheiden, was gesendet wird und was nicht. So müssen etwa Talkshows wie Markus Lanz oder Karin Mioska eigenständig prüfen, welche Gäste sie einladen. Das ist ein abenteuerliches Demokratieverständnis und es ist echt bitter. Erst sagt man, naja, die sind ja nicht als rechtsextrem eingestuft und jetzt sagt man, ja, die sind ja nicht verboten. So, also, sorry, aber das ist, klar, das ist für mich auch ein emotional aufgeladenes Thema, aber das geht einfach auf so wahnsinnig vielen Ebenen nicht. Es ist echt krass.
Ja, sehr schön. Oder auch nicht schön, eher nicht schön. Ja. Aber so ist es, aber keiner kann sagen, der uns gehört hat, dass man sich damit nicht auch anders auseinandersetzen kann oder wir würden sagen, muss.
Ja.
Die neue Regierung, bist du bereit? Heute, 6. Mai, seit heute haben wir Bundeskanzler Merz. Wenn er so lange im Amt bleibt wie Frau Dr. Merkel, ist es bis 2041. Also man merkt schon, das ist eher unwahrscheinlich, also es gibt Hoffnung. Jedenfalls heute, 6. Mai, erster Tag im Amt, also nicht erster ganzer Tag, aber erster Tag. Also nur noch 15 Jahre und 364 Tage sozusagen. Und die neue Bundesregierung gleich mit. Hier alle vereidigt, also alle dann ins Schloss Bellevue gefahren, konnte man auch sehen, da fuhr einer nach dem nächsten hervor, haben sie die Urkunde gekriegt, hat der Herr Merz auch seine Urkunde gekriegt. Es war nur eine Siegerurkunde. Ehrenurkunde gibt es nur für Leute, die im ersten Wahlgang gewählt werden. Und dann ist sie zurück in den Bundestag gefahren und dort vereidigt worden. Zwischendurch, ich weiß nicht, wie es dir ging, jedenfalls blickte ich den Bruchteil einer Sekunde von meiner harten Tagesarbeit auf und habe mich einmal ein bisschen umgeschaut und da sah ich Merz nicht gewählt. Und dann habe ich das noch mal etwas genauer geschaut. Und tatsächlich, wir haben das Phänomen, 20 Mal ist bislang ein Bundeskanzler, zwischendurch auch einmal, zweimal, dreimal eine Bundeskanzlerin gewählt worden. Immer im ersten Wahlgang. Man hat ja vorher, führt man so ein bisschen Gespräche, wird ihr denn auch mit uns wählen? In diesem Fall ja die Union mit der SPD. Und so, oh komm, machen wir mal. Heute hat es dann im ersten Wahlgang nicht gereicht. Erst einmal hat die erforderliche Mehrheit von 316 Stimmen um 6 Stimmen im ersten Wahlgang verfehlt. Und gewählt ist, da ist das unser gutes Grundgesetz, ist da eindeutig, gewählt ist nicht, wer mehr Stimmen hat als ein anderer, sondern gewählt ist im ersten Wahlgang, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt. Ja, das war also nicht gelungen. Dann ist aber unser kluges Grundgesetz auch so unterwegs, dass es sagt, da kann man ja nicht sagen, oh, mal kein Bundeskanzler oder keine Bundeskanzlerin. Dann hat der Bundestag nach unserem schönen Grundgesetz die Möglichkeit, binnen 14 Tagen nochmals es zu versuchen. Und nochmals bedarf es der sogenannten Kanzlermehrheit, also der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, um einen Bundeskanzler zu wählen. Da sah die Geschäftsordnung zunächst vor, dass es nicht an einem und demselben Tag geschehen könne. Und diese Geschäftsordnung haben dann praktisch alle, da hat man sich wohl zunächst zwischen den Fraktionen der Union, der SPD, der Linken und der Grünen verständigt und schließlich haben nahezu alle dafür gestimmt, die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages dahingehend abzuändern, dass man den zweiten Wahlgang am selben Tag wie den ersten gescheiterten Wahlgang abhalten könne. Und das ist dann geschehen und da hatte Herr Merz dann, ja, die...
Und es ging halt nur mit der Linkspartei und den Grünen, ja. Und das Witzige war, dass anscheinend der Dobrindt der Einzige war, der die Nummer von irgendjemandem aus der Führung der Linkspartei im Handy hatte.
Ach, das ist ja schön.
Muss man ihm lassen.
Dobrindt ist ja ist aber gleichzeitig natürlich Soziologe, Diplom-Soziologe. Vielleicht hat er das mal betrachtet.
Naja, aber es ist natürlich auch irgendwie peinlich. Ich meine, gerade nach der Nummer, wie das mit diesen Gesprächen mit den Grünen abgelaufen ist, wegen des hier 100 Milliarden Euro Pakets und so, dass die jetzt noch immer nicht die Telefonnummer von den Fraktionsvorsitzenden und so da haben. Das ist schon irgendwie alles ein bisschen sehr peinlich.
Ja, Alexander Dobrindt könnte der neue Artist in Residence werden. Dass er die Telefonnummer hat, ist ja noch ganz kultig. Exkursorisch darf ich darauf hinweisen, dass man offenbar, habe ich gelesen, über eine Doku in der ARD, glaube ich, die es über die CDU gibt, dass der Friedrich Schmerz den mit Hamburger Du anspricht. Oder also, Alexander, schön, dass Sie da sind.
Ja, gut, man muss jeder
die Welt von gestern wissen. Nannte Stefan Zweig das, aber in anderem Sinne.
Muss jeder wissen, wie er das handhabt.
Ja, also jedenfalls, dann so ein bisschen humpelnd da ins Amt. Die Stimmen reichen von Riesenblamage bis zu Fehlstart. Der DAX hat auch einen kleinen Zacken bekommen. Ja. Hat sich dann
Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben da auch einfach nur ein paar Abgeordnete Insider-Geschäfte gemacht. Also ich meine, das ist ja, das sind 6 Leute haben da ja jetzt gereicht, ne? So, 6 Leute sprechen sich ab, buchen die Optionen entsprechend, wissen halt genau und dann gehst du halt mit ein paar Millionen nach Hause, ne? Oder sogar eben mehr, je nachdem, wie der Hebel ist, ne?
Ja, also die haben das schön geleveraged da. Wir kommen gleich dazu. Wir haben ja Informationen, wer das war. Und
es bleibt im Raum.
Also die, wie gesagt, die Stimmen von schrill bis einigermaßen gelassen. Die Vertreter der deutschen Wirtschaft haben also ja von Untergang des Abendlandes bis zu, naja, vielleicht reißen sie sich jetzt ein bisschen zusammen und wir schauen mal, gesprochen. War also große, große Aufregung. Und ich höre aus dem, was du sagst, schon heraus, wenn wir das jetzt ein bisschen bewerten, naja, wollen wir doch mal, also sagen wir, optimal ist es als Staat vielleicht nicht, aber also der Untergang des Abendlandes drohte auch nicht, zumal das innerhalb dieses Mechanismus, den das Grundgesetz vorsieht, ja dann auch noch ganz, ja, sehr, sehr geregelt abgelaufen ist. Also ein Fall, der jetzt keineswegs unvorhergesehen war und man sich erstmal fragen musste, was machen wir denn da jetzt? Mist, jetzt haben wir 4 Jahre keinen Kanzler. Oder nochmal 4 Jahre Scholz.
Es war jetzt nicht wie in Thüringen, wo auf einmal irgend so ein Mappel von der FDP Ministerpräsident war, ne? So, also das ist, ja, sagen wir mal so, ja, besonders toll war es nicht, aber man muss, finde ich, choose your fights oder pick your fights, ja. Also angesichts dessen, vor welchen Herausforderungen Deutschland steht. Also ich sag damit, will ich nicht sagen, dass der Merz jetzt dann Persilschein irgendwie bekommt und man die nicht kritisieren darf. Man kann die zum Beispiel dafür kritisieren, dass der Klimawandel oder Klimaschutz im Koalitionsvertrag viel zu kurz kommt und auch hier LGBTQ-Rechte und so ein Kram, ja. Aber was so Sachen in der Form, es waren jetzt 6 Stimmen, ne? Es war nicht so, dass da jetzt von der halben Koalition nicht gewählt wurde oder so, sondern das war auch insbesondere, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber insbesondere wie die SPD jetzt auf brutalste Art und Weise Saskia Esken abgesägt hat, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass das 6 FreundInnen von Saskia Esken in der SPD waren und sich das Ganze eher mal gegen Lars Klingbeil gerichtet hat, als jetzt gegen Friedrich Merz.
Ja, das sind die Spekulationen. Ich glaube ja, dass es die erste große Illoyalität von Jens Spahn war.
Ja, oder halt seine Inkompetenz, ne? Das habe ich ja auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gesagt. Wenn dein Fraktionsvorsitzender Jens Spahn ist, dann ist das natürlich auch kein Wunder, dass das mit der Abstimmung nicht klappt.
Ja, die, ne? Spekulationen reichen in der Tat. Ja, ein breites Spektrum. Wahrscheinlich hat es mehrere Ursachen. Ich wäre als CDU-Anhänger auch nicht so zufrieden damit, dass mir erst, es wäre vieles anders dann, aber dass mir erst einer den ganzen Tag von der Schuldenbremse ans Ohr gelabert wird, die heilig ist. Ja. Und als erstes wird dann was aufgegeben? Die Schuldenbremse.
Ja.
Ja, wie du sagst, Lars Klingbeil ist vielleicht auch nicht alles so ganz, hat sich auch nicht nur Freunde.
Das heißt, vielleicht auch nicht nur Freunde.
Auch so ein etwas, vielleicht hat man auch gar nicht noch mal irgendwie ein bisschen nachgehorcht. Vielleicht hat man gar nicht sich wirklich drum gekümmert. Jens Spahn zum Beispiel, dass die Leute auch wirklich an Bord sind. Und
ja, also dann, wie gesagt, ich habe das mit diesen Optionen, habe ich jetzt so ein bisschen lustig gesagt, aber es liegt halt auch ein bisschen auf der Hand. Ne? Also du musst jetzt nicht Raketentechnik studiert haben, um zu wissen, dass das eine Option ist. Also du weißt, was mit den Märkten passiert, wenn Friedrich Merz nicht im ersten Wahlgang gewählt wird. Ja, ich meine, ich habe dafür jetzt keine Beweise, aber es ist zumindest plausibler als jetzt eine reine Verschwörungstheorie. Und wenn du dir irgendwie anguckst, wie sich da die insbesondere VertreterInnen der CDU, CSU, die Taschen aufgemacht haben, während der Corona-Pandemie für so popelige Masken, würde ich sagen, da ist auf jeden Fall die kriminelle Energie für Insider-Geschäfte vorhanden. Und es ist ja auch ein perfektes Verbrechen, weil die Abstimmung ist ja geheim.
Ich finde, das, was dagegen spricht, ist, dass dann die Gruppe größer wäre, die davon Wind bekommen hat, weil da gibt es so viele Gierige, das wären dann nicht nur so ein paar Leute gewesen.
Ach so, du meinst,
also, ja, aber wenn die das spitz gekriegt haben, dann hätte der auch im dritten Wahlgang keine Mehrheit bekommen.
Vielleicht, Ulrich, ist die Gruppe auch größer, aber die haben halt so eine Art inverse Tippgemeinschaft gemacht. Die haben gesagt, ja, es reichen 6. Wir stimmen nur mit 6 Leuten dann nicht ab.
Ihr dürft aber mitmachen.
So wie der Friedrich Merz. Der Friedrich Merz hat ja auch gesagt, ja, also, dass ich da mal so den einen oder anderen Hinweis
gebe. In der einen oder anderen Angelegenheit. Das kann sein. Nicht ganz unwahrscheinlich ist es, glaube ich, auch, dass einfach sich da sozusagen eine unbewusste Bande gebildet hat, dass da halt einfach irgendwie ein paar Unzufriedene waren, die gesagt haben, komm, hier so eine Gegenstimme, noch keinem geschadet, die dann wahrscheinlich so ein bisschen, soll man sagen, wie so ein Kind, das dann doch mal irgendwie diese ganz, ganz teure Vase hochhebt und dann steht es da und sagt, oh shit.
Genau. Die Leute, die für den Brexit gestimmt haben.
Ich wollte doch nur spielen.
Ich wollte doch nur einen Denkzettel verpassen oder so.
Kann ich ja nicht wissen, dass die Geisel davon stirbt, von den Schlägen.
Vielleicht sollte man noch einfach mal so eine Extrawahl für Denkzettel einführen. Also so eine, weil du machst einfach so eine Abstimmung, wo du sagen kannst, ich find's scheiße, ich find's nicht scheiße. Vielleicht wäre das ein gutes Substitut dafür.
Bei dieser Gelegenheit muss ich noch einmal ganz kurz. Das ist
ein spontaner Gedanke.
Ja. Schöne Idee, ja. Noch einmal ganz kurz sozusagen zurück nach oben gehen. Und das ist ja noch bei den Fragen um das AfD-Verbot, finde ich noch eines der ganz, soll man sagen, ja, wenn es noch nicht unterkomplex genug ist, dann könnte man auch noch daran denken, mal zu sagen, das sind ja bloß Protestwähler.
Ja, und das ist ja das, was der Lindemann, glaube ich, gesagt hat.
Genau, ich glaube, das hat der Lindemann
von der
gesagt.
CDU, ja.
Das sind ja bloß Protestwähler. Ne? Ja, gerade halt von, nicht will doch nur, wollen doch nur spielen. Ja? Es gibt keine Protestwähler. Es gibt keine Testwähler, es gibt keine Protestwähler, es gibt keine Überzeugungswähler. Jede Stimme zählt gleich. Und wenn ich eine rechtsextremistische Partei wähle, dann bringe ich damit zum Ausdruck, dass ich diese Partei wähle, ob ich das aus Protest mache oder nicht. Die Stimme zählt immer gleich. Ne? Also das ist das Demokratieprinzip sagt, mit dem Demokratieprinzip unvereinbar ist es, Proteststimmen einfach nicht zu werten oder nur halb. Ne? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Könnte man ja so. Aber das nur nochmal, kommen wir zurück. Ne? Also apropos,
es ist aber auch so, dass bei der Befragung hier, Bundestagswahl 2025, AfD-Wählende, wichtig für meine Wahlentscheidung, 23% Kandidat, 66% sagen Programm, 8% sagen langfristige Parteibindung. AfD-Wählende, Wahlentscheidung erfolgte aus Überzeugung für meine Partei, 54%. Enttäuschung über die anderen Parteien, 39%. Also das ist halt vor allen Dingen Enttäuschung über die anderen Parteien, dass wir den Protest wählen. Das ist halt eine Chiffre. Das ist halt eine Chiffre, weil die Leute noch immer zu feige sind, zu sagen, ja, ich wähle eine rechtsextreme Partei, weil ich rechtsextreme Ansichten habe. Weil ich das geil finde und weil ich, weiß ich nicht, Ausländer doof finde. Das trauen sie sich ja nicht. Das trauen sie sich ja nicht zu sagen. Einfach mal dazu zu stehen, nein, also muss da eine Chiffre gemacht werden. Also sag mal Protestwähler.
Ja, abgesehen davon, wenn jemand meine Grundrechte eines Tages beschränkt, dann habe ich herzlich wenig davon, dass der ausschließlich durch Protestwähler ins Amt gekommen ist, kann ich mir dann auch nichts mehr für kaufen. Ja, die neue Bundesregierung, sie ist da. Justizministerin Hubig hatten wir schon erwähnt, den Alois Rainer hatten wir auch schon erwähnt.
Ich wollte noch eine Sache zur Wahl sagen, weil die Annika Brockschmidt hatte auf dem Kurznachrichtendienst Blue Sky einen sehr guten Punkt noch, nämlich dieses doch etwas patriarchale Framing dieser März-Geschichte, nämlich niemand hat gefragt, ja, was hat der Typ falsch gemacht, dass er nicht gewählt wurde? Ja, warum ist er so inkompetent, wie man es wahrscheinlich bei einer Frau gesagt hätte, sondern es war alles immer so verständnisvoll, ja, der arme Merz, dass man ihm das jetzt auch noch antut, dass er da nicht gewählt wird, sind die Leute sich denn nicht ihrer Verantwortung bewusst oder so, ja? Also das fand ich war noch ein guter Hinweis. Und jetzt können wir gerne über die neue
Personal. Ja, wobei, das bringt mich jetzt auch wieder auf einen Gedanken,
in Wallung.
Wo ich unseren nachträglichen roten Faden noch ganz besonders deutlich sehe, dieses Verständnisvolle, dieses Bilden von einem Schutzring um diese Parteien der sogenannten bürgerlichen Mitte, die machen können, was sie wollen, den größten Unsinn anrühren können. Und dann sagt man, ach ja, komm, der arme Friedrich Schmerz und so, hat es ja auch nicht einfach. Ja. Staatsbürgerliche Verantwortung. Das ist genau das Gegenstück zu diesem letzte Patrone-Gelabere, dass man sagt, ja, die muss man jetzt schonen. Das sind ja jetzt hier die Guten.
Ja.
Und nach denen kommt ja nur noch die Sintflut. Da müssen wir jetzt so einen Kokon draus bauen.
Ja.
Und das hatte der kluge Bernd Ulrich, hat sie gesagt, dass habe das White House Press Corps gegenüber dem zunehmend abbauenden Joe Biden auch gemacht. Die haben den dann so, geschont. Und so geht das nicht. Ne? Also dass hier die staatsbürgerliche Verantwortung und so, das ist so, sagen wir mal, muss man vielleicht auch mal sehen, das sind ja alles Möglichkeiten. Wenn man da wählt, kann man ja auch wählen. Und ja, wenn man dann einer sagt, nee, ich wähle den aber nicht, dann ist es auch so. Da muss man vielleicht auch mal mit umgehen können. Und abgesehen davon ist ja nun vielleicht auch mal gemessen an dem Maßstab, was andere Demokratien, nicht zuletzt bis vor einiger Zeit die der Vereinigten Staaten, was die aushalten. Dagegen ist ja sowas im ersten Wahlgang ein auf die Fingerchen bekommen, im zweiten Wahlgang dann gewählt. Das ist ja nun tatsächlich jetzt keine schwere Verfassungskrise, die da eintritt.
Nee. Ja. Also das ist auch, ja, und deswegen, ja, also, ja, ich kann in zu allen Punkten einfach nur.
Ich sage einfach ja.
Nein. Lass uns weitermachen mit dem Personal der Bundesregierung.
Ja, da wollte ich eigentlich nur sagen, Frau Justizministerin Hubig, haben wir vorhin angesprochen, eine der an Jahren ältesten SPD-Ministerinnen. Die sind ja unter 50 im Durchschnitt. Muss man vielleicht auch mal erwähnen, dass ist alles gut und schlecht zugleich, aber gut ist, finde ich, viele Frauen seitens der SPD, auch sogar seitens der CDU, CSU, junge, vergleichsweise junge Menschen seitens der SPD da ins Rennen geschickt. Frau Hubig stellt sich schon gegen Herrn Dobrindt. Dobrindt ist so, ja, ist für mich persönlich, das ist jetzt eher unfachlich, aber ist so, die größte Zumutung, das finde ich wirklich schwierig. Ne? Also
ja, insbesondere auch, bei Inneres. Ne? Inneres, ja, müsste, bei Inneres müsste eigentlich ein Jurist sein.
Ich finde es deshalb schwierig, nicht weil ich zugeben würde, dass Juristen für die Menschen besseren Menschen hielte, weil es natürlich scherzhaft gemeint, halte ich nämlich nicht. Sondern
muss aus rechtlichen Gründen sagen.
Weil ich der Meinung bin, dass das Verständnis für rechtsstaatliche Kernelemente sehr gut geschult werden muss und dass es nicht leicht ist, dieses Verständnis ohne ein Studium der Rechte tatsächlich zu haben. Also das ist so ein bisschen wie mit Medizin, wovon ich keine Ahnung habe. Das hat man bei dem Horst Seehofer häufig gesehen, dass dem dann so Sachen, die jedenfalls in der Vorstellung von Juristen fundamental sind, so Rechtsgrundsätze, Unschuldsvermutungen und Verfahrensgarantien, dass dem das so ziemlich Rille war, dass er das so wie ein, das halt ein Punkt von vielen gewertet hat. Und ja, da habe ich schon ein bisschen Sorge über Alexander Dobrindt. Man sagt ja außerdem, dass als Innenminister, selbst wenn man da als liberaler Gestalt reinginge, was ein Verdacht, dem sich Herr Dobrindt nicht ausgesetzt sieht, aber selbst wenn man als liberale Gestalt reingeht, dann erzählen einem da die Beamten und Beamtinnen schon in den ersten Wochen und Monaten, wie schlimm die Welt ist, und dann sorgt man schon dafür, dass man ordentlich repressiv unterwegs ist. Also Dobrindt macht mir ein bisschen Sorge. Ja, Fraktionschef, ist nicht Bundesregierung, Fraktionschef Jens Spahn. Einerseits bin ich wirklich sehr froh, den nicht als Minister sehen zu müssen.
Ja.
Andererseits glaube ich, dass der da großes Unheil anrichten kann. Sehr großes Unheil anrichten kann.
Nee, du formulierst das falsch, dass er da sehr großes Unheil anrichten wird. Weil der Spahn hat sich ja in den vergangenen Wochen, also ich glaube in der Woche, das war perfektes Timing, in der Woche, wenige Tage bevor das Bundesamt für den Verfassungsschutz,
ja,
das Bundesamt für Verfassungsschutz gesagt hat, ja, also unserer Meinung nach sind die gesichert rechtsextrem, hat Jens Spahn gesagt, ja, man müsste die AfD jetzt mal behandeln wie eine normale Oppositionspartei, ja. Also da können sich Bündnis 90, die Grünen und auch ich aus meiner Erfahrung kann ich mich nur kaputt lachen, ja. Also die CDU sagt nie, ja, die müssen wir jetzt mal behandeln wie eine normale Oppositionspartei. Das ist ganz klar die Agenda Jens Spahns, der ja da auch bestens vernetzt ist in die USA, hier mit dem Grenell und wie die da alle heißen. Und auf der Convention der Republikaner sagte, ja, er sähe da schon große Schnittmengen mit Donald Trump und so, ja. Ist eigentlich nicht witzig. Ich lache aus, weil es so absurd ist.
Ja, aus Verzweiflung.
Und,
ne? Ja, das ist Verzweiflung. Also, und Jens Spahn dürfte da so eine Agenda, also Jens Spahn sieht sich wahrscheinlich als Bundeskanzler einer schwarz-blauen Koalition.
Schwarz-braun.
Ja, und, wie die Haselnuss. Ja,
der arbeitet da gegen März. Und ich weiß nicht, was. Da sieht man auch, warum der März 2000, ich weiß nicht wann, warum er es einfach nicht gebracht hat. Die Merkel hatte diesen Killerinstinkt, dass sie einfach alle Leute brutalst abgesägt hat, wenn sie der Meinung war, dass sie ihrer Machtbasis gefährlich werden könnten. Die hat gemerkt, der März nervt rum. Ich weiß nicht, wie es war. Ich glaube, dass er sogar irgendwie was angeboten bekommen hatte. Ach nee, das war ja, als die in die Opposition gegangen sind und sie dann auch Fraktionsvorsitzende werden wollte. Das war ja noch anders.
Jedenfalls, ja, aber ich glaube, der Gedanke ist dennoch richtig, dass der...
Dem Merz fehlt da der Killerinstinkt. Der Merz hätte den Spahn einfach komplett absägen müssen und in die Wüste schicken müssen, was ja auch total gerechtfertigt gewesen wäre nach seiner brillanten Performance als Gesundheitsminister. Aber damit empfiehlst du dich für Höheres anscheinend bei der CDU.
Ja, wahrscheinlich.
Und Jens Spahn hat wirklich kein Interesse daran, dass Friedrich Merz als Bundeskanzler gut aussieht.
Auf der Agenda von Jens Spahn, so wie es der Ja, auf der Agenda von Jens Spahn steht ausschließlich Jens Spahn. Alles andere sind taktische Zwischenschritte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Jens Spahn Merzens Verhängnis wird. Ich finde deine Beobachtung vollkommen richtig, dass es da Herrn Merz möglicherweise ein großer Fehler war, den nicht da richtig wegzutreten, wegzuboxen. Ja, also Jens Spahn, interessant. Also ich finde auch mir als Außenstehendem, ich meine, sehen zu können, dass dem die Illoyalität aus allen Poren trieft, förmlich. Aber gut,
es war ja im Gespräch, dass er irgendwie Botschafter in den USA werden soll. Das hätten sie halt machen müssen.
Tja, ja, dann haben wir noch eine Bundestagspräsidentin, eine neue. Da bin ich tatsächlich überwiegend froh, es ist wirklich ein Schlag ins Gesicht für die Vorgänger in dem Amt. Für solche Leute wie Herrn Schäuble, auch Herrn Lammert. Ja, die Weinkönigin Julia Klöckner. Boah. Ich glaube, man wird sich wahrscheinlich weniger über sie aufregen in dieser Rolle, wenn die diese zwei, drei wichtigen Reden, die sie halten muss, einigermaßen unfallfrei übersteht. Hatte auch so einen Moment, wo sie nicht zur rechten Zeit am rechten Ort war. Zwei Tage, nachdem die gesagt hat, die katholische Kirche soll sich mal aus der Politik raushalten, ist der Franziskus von uns gegangen, dem ja allgemein attestiert wurde, wenn er was Gutes hatte, war, dass er politisch war. War auch nicht so richtig getroffen. Ja, den Bauernminister hatten wir schon, den Fleischminister. Tja, ansonsten lassen wir uns ein bisschen überraschen. Dieser Kulturstaatssekretär, gilt als völlig indiskutabel.
Ja, ist er auch. Ist er auch.
Ja, habe ich auch den Eindruck. Ich kannte ihn vorher nicht, habe keine eigenen Erfahrungen mit ihm, aber so von seinen Positionen vorher und dem, was er so geschrieben haben soll, also völlig
nebbedekapp. Ich kenne ihn irgendwie vom Sehen her. Ich glaube, ich habe den mal auf irgendwelchen Veranstaltungen auf der Frankfurter Buchmesse gesehen oder so.
Das ist sehr gut möglich.
Sagen wir mal so, mein Muskelgedächtnis, das war da keine guten Assoziationen.
Ja.
Ja, aber man muss, Klammer auf, Joe Cialo ist nicht mehr Kultursenator in Berlin, fällt mir da gerade ein, Klammer zu.
Ja.
Boris Pistorius, weiterhin Verteidigungsminister.
Ja, der einzige Minister, der in der Ampel
von der
schon
SPD.
Minister war, von der SPD, genau.
Und ich glaube, insgesamt der einzige. Dorothee Bär habe ich gar nicht mitgekriegt. Forschung, Technologie und Raumfahrt. Flugtaxiministerin, genau, deswegen Raumfahrt. Ne? Johann Wadepool, ich habe den Namen noch nie gehört, aber der ist jetzt unser Außenminister.
Ja, der gilt aber wohl als Experte tatsächlich.
Ja, aber was ich tatsächlich interessant, ja gut, was ihn schon mal sympathisch macht, ist, der wurde von irgendwelchen komischen russischen Scherzanrufern wohl angerufen, weiß ich, die auch schon Merkel und Habeck und sonst wen angerufen haben, sich dann immer als irgendwelche komischen Leute ausgeben und dann da so komische Gespräche führen. Und hat dann, und dann haben sich die irgendwie als Mitarbeiter von dem Volodymyr Zelensky ausgegeben. Und dann hat der Badefuhl erstmal den schönen Satz gesagt, dass er denkt, Russland werde immer ein Feind und eine Gefahr für unsere europäische Sicherheit sein. Das ist doch schon mal, damit hebt er sich doch schon mal sehr positiv von vielen SPD-Außenministern ab, die wir davor hatten. Katharina ja. Reiche sagt mir gar nichts. Wirtschaft und Energie.
Ja, Karin Prien, finde ich, macht einen guten Eindruck.
Nee. Die ist.
Finde ich, macht einen guten Eindruck.
Ist egal.
Bin ich gespannt drauf.
Bist du gespannt, ne?
Nachfolgerin.
Bärbel Baas.
Wow.
Arbeit und Soziales.
NRW
Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Witzigerweise, Carsten Wildberger ist parteilos. Kann man jetzt mal die Uhr nachstellen, wie lange das dauert, bis der aufhört.
Ja, der muss ja den Laden auch erstmal aufbauen, ne? Und ja, ohne Ministerialerfahrung, so. Ein Ministerium. Ich weiß nicht, ich würde es mir zutrauen, aber ich traue mich
erst im August. Ich muss mir mal das Organigramm dieses neuen Digitalministeriums angucken, wenn das das Organigramm ist, was Pavel Meyer und ich damals entworfen hatten für das Internetministerium, dann lache ich aber sehr.
Ja.
Patrick Schneider kenne ich auch nicht, CDU-Verkehrsminister. Carsten Schneider, den kenne ich jetzt wiederum, war vorher Ostbeauftragter der SPD, der Bundesregierung von der SPD, ist jetzt Umweltminister. Nina Warken ist von der CDU Gesundheitsministerin, eine Rechtsanwältin. Das macht sie natürlich direkt erstmal unverdächtig. Dann Alois Rainer hatten wir schon. Rehm Alabali Radovan, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das ist ein bisschen klischeehaft, ne, dass du so sagst, komm, die mit dem komischen Namen kriegt das Entwicklungshilfeministerium. Verena Huberts, Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen von der SPD. Und Thorsten Frei, der ehemalige, ich glaube, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag, wird der Kanzleramtsminister. Und also bei diesem Tableau, dass man es da nicht geschafft hat, Saskia Esken irgendwo unterzubringen als Bundesministerin, ist mir ein Rätsel, weil die jetzt von ihrem ganzen Profil jetzt auch nicht besser oder schlechter ist als viele der hier genannten Menschen.
Ja, dafür könnte man Philipp Amthor als parlamentarischen Staatssekretär im Digitalministerium unterbringen.
Nee. Ja. Das ist, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Das ist ja was. Und Thomas Jatzombek, ja, der war in der Enquete-Kommission für Digitales. Also diese Parteikarrieren, das ist ja auch ziemlicher Wahnsinn. Wie lange du da Rosetten schlemmen musst, bis du irgendwas wirst, das ist echt. Philipp Amthor macht mich ja tatsächlich betroffen. Silvia Breher ist auch interessant als Staatssekretärin in der Landwirtschaft. Die ist ja so ein kompletter Shootingstar der CDU.
Ja, Mensch, jetzt abbinden, ne? Mal gucken, wer als erster Ministerin gehen muss. Wird ja auch spannend. Ja. Nicht, dass wir das gut fänden, aber es ist immer spannend.
Es ist immer interessant.
Weiß nie, wer Hund überfährt.
Ne? Ich würde ich würde sagen, also wenn ich raten müsste, aber das ist auch schon fast zu sicher, Carsten Wildberger.
Ja.
Weißt du, was der Carsten Wildberger beruflich vorher gemacht hat?
Ja, Mediamarkt Saturn.
Der kennt sich doch bestimmt mit Computern aus, wenn der da bei Mediamarkt Saturn arbeitet. Das ist schon ein bisschen sehr klischee.
Du kannst dir ungefähr vorstellen, auch wer das digitale Ministerium ausstatten wird.
Digitalisierung und Staatsmodernisierung, das ist so geil. Also, komm, wen haben wir denn da? Komm, wir nehmen den Typen von Mediamarkt Saturn.
Vielleicht ist es ganz gut, dass man da jetzt nicht die ganzen abgehalfterten Seppel aus Verbraucherschutz.
Ich sag doch gar nichts gegen den. Also ich sag mal, ich sag alles ja auch ist noch nicht besser.
Allzu viel
stell
für
dir mal
ihn.
Vor, stell dir mal vor, unser Minister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung hätte einen Irokesen. Stell dir das mal vor. Das wäre ja auch nicht schön. Ne? So. Und deswegen.
Ich muss da einen Moment nachdenken, ich weiß aber, was du meinst, ja.
Ich weiß auch, ja, worüber wir nicht reden. So, und Carsten Wildberger wäre jetzt einfach mein Tipp. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Alois Rainer von seiner Vergangenheit eingeholt
ja,
wird.
Ja, der hat so irgendwie wie, Schweine gequält oder so. Ja, ja. Weiß, oder ja, Hunde überfahren.
Weil der Flugblätter verteilt hat da irgendwo in seiner Schule
sein Bruder.
In Bayern. Sein Bruder. Ja, wir werden es nicht wissen, bis es passiert ist. Wir haben Tipps jetzt abgegeben. Und dann muss ich das jetzt abbinden. Wobei mir da gerade noch einfällt, es tut mir leid, dass ich das noch anführen muss, aber Kevin Kühnert hat sich ja dazu geäußert, warum er aus der Politik ausgeschieden ist oder sich so verabschiedet hat aus der Politik. Weiß ich nicht, hast du das mitgekriegt?
Ja.
Wie fandst du das? Also, weil er hat ja gesagt, er muss jetzt aufhören mit der Politik aus gesundheitlichen Gründen. Und dann hat er ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ja, also irgendwie sei der Druck und auch die Bedrohungssituation irgendwie so stark gewesen, das hätte er dann alles nicht mehr gekonnt und dann hätte er aufhören müssen. Was, zwei, drei Gedanken hast du dazu noch?
Ja. Also ich möchte mich so ein bisschen rausnehmen und enthalten da, weil er Sachen geschildert hat, zu denen ich keine persönlichen und auch keine wirklichen First-Hand-Erfahrungen habe. Also er hat ja seine große Belastung da geschildert und ja, also wenn man so belastet ist von der Öffentlichkeit, verstehe ich nicht, wieso man dann sich wieder so in die Öffentlichkeit begibt. Da habe ich gewisse Verständnisschwierigkeit für. Ich nehme ihm ab, dass er wirklich sehr stark belastet ist. Belastung ist ja auch was Subjektives. Das kann man ja nicht allein objektiv bestimmen. Stell dich nicht so an, ist ja auch keine wirklich valide Haltung. Ich finde es ein bisschen widersprüchlich und nicht ganz schlüssig, was er da gemacht hat. Aber es hat bei mir keine besonders starken Reaktionen hervorgerufen.
Nö, also starke Reaktionen jetzt auch nicht. Ich finde es, genau, also ich finde es auch widersprüchlich. Und was ich aber tatsächlich, zwei Sachen finde ich schwierig. Also erstens musst du dich entscheiden, was da deine Begründung ist. Und der hat ja, als der gesundheitliche Gründe angebracht hat, haben ja alle sofort gesagt, oh mein Gott, ja, hoffentlich wird's besser und so. Weil normalerweise in der Politik sagst du gesundheitliche Gründe, wenn bei dir irgendwie Krebs im Endstadium oder so festgestellt worden ist. Also früher hören die ja nicht auf. Oder ein anderer Aspekt der Politik, der immer totgeschwiegen wird und nicht problematisiert wird, dass man da auf Verschleiß arbeitet. Insofern könnte man auch sagen, ja, ist ja super, wenn er dann da frühzeitig irgendwie ausgestiegen ist. Er hat aber auch nicht, sag ich mal, da irgendwie Erwartungsmanagement damals betrieben, indem er jetzt gesagt hätte, nee, es ist jetzt nicht Krebs im Endstadium oder so, ne? Sondern der hat da bewusst diese, sag ich mal, Ambiguität, ja, ihr Ding machen lassen. Und dann finde ich tatsächlich diese Begründung mit der körperlichen Bedrohung, also das sage ich als Person, die in ihrer aktiven politischen Zeit einmal auch sehr viel bedroht worden ist, insbesondere nach so Talkshow-Auftritten und so. Die aber auch, ich habe Morddrohungen bekommen und die wurden dann zumindest so realistisch oder so eingeschätzt, dass man dann gesagt hat, okay, mach mal zur Sicherheit mal eine Sperre im Melderegister und so, ja. Und dass, wenn du als profilierter Politiker sagst, ich habe hier das Gefühl, dass ich in der Öffentlichkeit nicht mehr sicher bin, dann gibt es dafür ja einen Weg. Und dieser Weg lautet Personenschutz. Und
was er ja in laut diesem Zeitartikel ausdrücklich dann abgelehnt hatte, den in Anspruch zu nehmen. Ja, ist vielleicht auch nicht so kohärent, ne? Ja.
Und da muss ich sagen, dass, also ich sage das aus folgendem Grund: Wenn Spitzenpolitiker, wenn der Grund ist, dass das ist ja schon schlimm genug, wenn irgendwelche Bürgermeister in, weiß ich nicht, auf dem Land, es ist nicht nur Ostdeutschland, wenn irgendwelche Bürgermeister einfach hinschmeißen, weil sie sagen, nee, also den Scheiß tue ich mir jetzt hier nicht mehr an. Also das ist hier so ein halber Ehrenamtsjob und ich werde hier irgendwie, weiß ich nicht, angegangen und bedroht und sonst irgendwas. Ich gebe mir den Scheiß einfach nicht mehr. Das ist schon schlimm genug. Aber wenn wirklich exponierte Spitzenpolitiker sagen, ich fühle mich bedroht und diese Bedrohung ist der Grund, warum ich aufhöre, Politik zu machen, dann ist das eine Kapitulation vor Gewalt, vor der Androhung von Gewalt. Und dagegen musst du dich als Demokratie, aber auch als Demokrat halt stellen. Das ist tatsächlich das, das sind die zwei Punkte, wo ich sage, okay, da muss ich sagen, finde ich irgendwie komisch. Du kannst, wenn du sagst, ich habe mich bedroht gefühlt und nicht mehr sicher gefühlt, und das als Hauptgrund anbringst, warum du aufgehört hast, musst du halt eben eigentlich hingehen und sagen, ja gut, dann nehme ich halt eben Personenschutz in Anspruch.
Ja, finde ich auch schlüssig, was du sagst. Was ich nicht wirklich schlüssig finde, ist das Verhalten und die dafür gelieferte Begründung, die Kevin Kühnert dafür liefert. Ja, gleichzeitig würde ich sagen, muss er auch nicht, wenn er irgendwie eine ernstzunehmende Erkrankung der Seele hat, dann möge er damit umgehen, wie er das für das Beste hält. Das, finde ich, ist da auch nicht ganz auszuschließen, dass es auch irgendeine Mischform ist, dass er selber nicht so genau weiß, dass er völlig fertig ist und
wie gesagt, der soll das alles so machen, wie er will. Also Kevin Kühnert wird bestimmt nicht sein Verhalten verändern, weil ich hier in einem Podcast über ihn rede, wobei Grüße gehen raus. Das hat mich so belastet, was der Lauer gesagt hat. Da habe ich direkt mein Interview in der, weiß ich nicht, Zeit zurückgenommen.
Mein Interview widerrufen.
Ich habe mein Interview
zurückgenommen.
Ich widerrufe. Nein, also wollte ich einfach nur sagen, weil ja, ich fand's irgendwie schräg. Also, aber da muss ich das jetzt abbinden.
Ja.
Vollkommen zu Recht.
Vollkommen zu Recht.
Vollkommen zu Recht. Liebe HörerInnen, das war die 190. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Dienstag, den 6. Mai 2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Wahlwiederholungen und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, ich freue mich über eure Unterstützung. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Bei allen, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Kommt gut durch die Restwoche, werdet nicht wahnsinnig. Ja, lasst es euch gut gehen und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner, die Gesamtsituation.
empty halls, a breath behind forbidden walls. He doesn't speak, he doesn't need. The silence does the deed. Cold hands on warm skin. He always lets the dark in. He's the second skin, a wound too deep to heal within. He watched her go, he let her drown, then set the city down. He lies like it's true. So